Weiß dein Gott. Ich sag euch, ich war extra noch beim Onkel Doktor vorhin, hab mir eine Testosteronspritze geben lassen, damit ich so eine richtig schöne, tiefe, maskuline Stimme für euch heute habe und alle Elmar Gunsch-Fans heute Spaß mit mir haben, während ich hier vom Backstage rede. Backstage, ich habe das gegoogelt. Wikipedia sagt, ist eine Bezeichnung für den Betriebsbereich einer Bühne, der für das Publikum nicht sichtbar und normalerweise nicht zugänglich ist. Wegen der Unterscheidung zwischen öffentlich zugänglichem und privaten Raum erscheint der Blick hinter die Kulissen besonders interessant, weil der nicht öffentliche Bereich authentischer wirkt als Wirklichkeit im Unterschied zu theatralischem Schein. Viele Bühnenbetriebe und Filmstudios bieten daher Backstage-Führungen an. Für manche Events gibt es sogenannte Backstage-Pässe, sei es gegen Aufzahlung oder für andere privilegierte Besucher. Ich hatte in meinem Leben schon hier und da mal solch einen Pass bekommen. Ich habe hier mal so zwei mitgebracht. Das ist ganz nett, weil das bringt Vorteile mit sich. Stell dir vor, du bist bei deinem Lieblingsstar auf einem Konzert und du hast so einen Backstage-Pass und darfst mal so in die Garderobe reinlinsen und sagen, hallo, hallo Frau Fischer oder wer auch immer das bei dir ist. Oh, oh. Schon habe ich die Gemeinde gespalten. Ich habe hier diesen Pass zum Beispiel mal bekommen, da waren wir bei Benny Hinn auf einer Veranstaltung. Yeah, das war cool. Backstage bei Benny Hinn. Naja, war nicht wirklich Backstage, aber man durfte an besonderen Plätzen sitzen, kam näher dran. Oder hier meine, unsere Freunde in Freiburg, die geben uns immer einen Backstage-Pass, wenn wir da auf der Konferenz sind, weil dürfen wir als Familie so in den Green Room, da wo die Gastsprecher dann dinieren, sich aufhalten. Und so kamen wir schon in Kontakt mit Daniel Kolender, der hat mir sein Buch geschenkt, so ein Backstage-Pass, hat mir eine Unterschrift reingemacht. Oder ach, da waren so viele. Jake Hamilton, den mag der ein oder andere gerne hören, den haben wir da kennengelernt. Oder den Todd White und so weiter. In den USA durfte ich zu Benny hin, durfte ich Dr. Yonggi Cho vom Flughafen mit abholen. Das ist so eine besondere Situation, wo du nochmal nie zukommst. Oder bei Larry Stockstill sein. Und, oder Südamerika, Claudio Freison, einer der größten Gemeinden in ganz Südamerika. Und ich durfte in den Green Room, weil ich war in Begleitung. Ich war nur die begleitende Kofferträger von Larry Stockstill und Werner Kniesel. Ich bin so mit hingereist, habe die Koffer getragen. So, das war mein Ziel. Ich wollte denen dienen und dann durfte ich überall mit rein, wo die hin sind. Und dann war ich so richtig in coolen Bereichen, konnte mal hinter die Bühnen gucken. Und ich war mal bei Willow mit einer speziellen Reisegruppe. Die hatten dann auch das Vorrecht, eben wirklich Backstage zu gehen. Die konnten hinter alles gucken, was Willow so macht. Buchstäblich auch hinter die Bühne. Das war spannend zu sehen, was die für einen Riesenplatz hinter der Bühne haben, mit Gabelstaplern und so. Fantastisch. Also die fahren dann wirklich buchstäblich Dinge auf Sonntagmorgens. Die würden wir nicht mehr in den Raum hier reinkriegen. So. Also es gibt spannende Momente. Jetzt, wo ich jetzt ein paar Mal zum Fernsehen eingeladen wurde, zu Sendungen im christlichen Fernsehen, auch da habe ich die eine oder andere Persönlichkeit mal ein bisschen näher kennenlernen können oder mal kurz getroffen, wie jetzt zum Beispiel die Inka Hammond, die ja jetzt zu uns kommt. Die war gerade im Anschluss an meine Sendung dran oder an unsere Sendung, waren wir zusammen. Ja, und ich habe herausgefunden, dass Gott uns auch mitnimmt hinter die Bühne. Ich habe mal hier so einen Backstage-Pass dabei. Steht drauf, Jesus Christus, King of Kings. Und AAA ist das Wichtigste, was auf diesem Pässen steht. AAA ist nicht für kleine Kinder, die auf Toilette müssen, sondern Access All Areas, also Zugang zu allen Bereichen. Keine Ausgrenzung ist AAA. Und All Days, das ist das Schönste. Wenn mein Jesus mir einen Backstage-Pass gibt, dann ist der alle Zeit gültig. Jeden Tag. Ja, das gefällt mir. Wir waren in Schottland Backstage bei Delirious. Kennt jemand Delirious? So eine der Top-Bands der letzten Jahrzehnte. Und da oder Casting Crowns waren da. Und da konnten wir so die essen, so ganz normal haben wir gegessen, wie wir auch. Und sich unterhalten, so, wir haben ja nicht weiter gestört, weil ja, wir waren da, dachten, wir wollen ja niemanden aufdringlich sein. Das war mal nett zu sehen, ganz normale Leute. Die haben ihre Witzchen gemacht, die haben sich aufs Sofa gelegt und ein bisschen geknackt in der Pause. Und dann gingst du da raus auf die Bühne und so. Ja, und Gott nimmt uns eben auch immer wieder hinter die Bühne, vor allem wenn wir in dieses dicke Buch reingucken, was voll ist mit Beschreibungen, die man nicht mal auf Facebook oder so von den Stars bekommen würde, freiwillig, vielleicht von Hatern, aber nicht von den Leuten selbst. Man spricht ja auf Facebook über seine positiven Elemente, richtig? Man zeigt seine starken Seiten, die schönen Fotos. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand seinen Familienkrach auf Facebook gepostet hätte als Foto. Nee, du siehst eine lächelnde Familie und so und alles ist immer gut. Facebook ist perfekt, das perfekte Leben, oder? Instagram, was ist denn perfekt? Ja, aber die Bibel ist nicht so perfekt in ihrer Beschreibung von dem menschlichen Leben, sondern die zeigt wirklich, wie es ist. Die nimmt uns mit hinter die Bühne und interessant fand ich, dass Gott Iris heute so geführt hat, dass sie heute die Einleitung eben bei der Spendenerhebung, übrigens dürfen wir auch Livestreamen, Leute, ihr dürft auch spenden, wenn ihr das eben nicht mitbekommen habt, glaube ich nicht gesagt, und ihr dürft gerne auch was geben. Gibt da eine Möglichkeit auf unserer Website. Aber sie sprach von David. Das ist gemeint vom König David. Und das ist genau der, wo wir heute Backstage gehen. Wir schauen uns etwas in seiner Vergangenheit an. Wer ist dieser große König, der Freund Gottes genannt wird eigentlich? Und hierzu braucht ihr wirklich heute mal eure Bibel. Letztes Mal habe ich nur eine Bibelstelle gehabt. Einen Vers, geteilt in zwei Teile. Einen am Anfang, einen am Ende der Predigt. Und heute habe ich viele Verse. Also alle, die es lieben, jetzt im Wort zu lesen, ihr könnt jetzt rascheln und klicken und was auch immer heute so passiert. Zunächst mal Römer 8, 28. Denn wir wissen, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Okay? Das erstmal grundsätzlich. Weil manches, was uns in unserer eigenen Biografie nicht gefällt, und wenn wir es uns aussuchen müssten, würden wir es niemals dort hineinnehmen wollen, hat uns doch dahin gebracht, wo wir heute sind. Hat dazu beigetragen, die Persönlichkeit, die Person zu sein, die wir heute sind. War das von Gott? Wenn es schlecht war, war es nicht von Gott. Aber gemäß Römer 8, 28 nutzt er selbst das, was andere dir zum Schaden zugedacht haben, dazu, um dich stärker zu machen. Das ist eine Weisheit, die sich durch das ganze Wort Gottes zieht. Und wenn ich das einmal verstanden habe, fällt mir Vergebung viel leichter. Ich erinnere mich, schon 15 Jahre her, wir waren in einem Gerichtsverfahren verwickelt, ein sehr ernstes. Es ging um viele, viele 10.000 Euro. Ich will jetzt gar keine Details sagen, nur so viel. Derjenige, der gegen uns als Gemeinde geklagt hat, sagte einen Satz im Gericht, bei dem ich mich maßlos aufgeregt habe, weil uns ging es ziemlich bescheiden damals finanziell. Er sagte, für dich spielt Geld überhaupt keine Rolle. Da dachte ich, hey, wir kämpfen ums Überleben und du sagst so einen Blödsinn. Aber ich konnte das nicht, bevor ich das ausgesprochen habe, sagt Gott, nimm's. Okay. Und seitdem, wenn du in meiner Umgebung bist, hast du das hier und da vielleicht mal von mir gehört. Ich habe diesen Satz tatsächlich behalten und immer wieder verwendet. Ich sage, Geld spielt für uns keine Rolle. Und wir als Gemeinde irgendwas tun wollen, sage ich, Geld spielt keine Rolle. Vielleicht ist es noch nicht sichtbar da, aber Geld spielt keine Rolle. Wenn Gott uns was sagt, Geld spielt keine Rolle. Geld kommt rein. Ich wusste, dass der Treppensteiger bezahlt werden würde. Und wie lange hat es gedauert? Ein paar Wochen. 2, 3 Monate. Und das Geld kam rein. Das Ding steht da. Der Defibrillator. Hat mir jemand eine Einmalspende gegeben und sagt, ich bezahle das Ding. Geld spielt keine Rolle. So, habe ich aus einer Krise eine Chance gemacht. Ja? Gibt es Leute, die dir so gemeine Dinge gesagt haben, die damals vielleicht im Sichtbaren nicht stimmten? Ja. Verwandeln sie doch. Nimm sie als Segnung. Das, was als Fluch gemeint war. Oh, ich sag dir, die Leute werden es hassen, dir zu fluchen. Wenn sie merken, wie du damit umgehst, wenn sie dich damit gar nicht mehr treffen, im Gegenteil, die füttern dich damit, die geben dir Brennstoff für Wachstum, ja. Und damit ging es gerade mal so, und ich möchte jetzt aus dem 1. Samuel ein bisschen lesen, 1. Samuel 16, Abvers 4. Samuel war ja damals so der Königmacher, der hat den Saul auch zum König gemacht, und er war einer der große Prophet seiner Zeit in Israel. Und Samuel hat was von Gott gehört und machte es so, heißt es dann hier im Wort Gottes, wie es ihm der Herr gesagt hatte, und begab sich nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm zitternd entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Frieden? Oh, er sprach, ja, Frieden. Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte, weil er wusste, in diesem Haus würde der neue König berufen werden, und dachte, gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, schau nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab, also den Zweitältesten, und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Und er sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai den Schama vorbeigehen. Er aber sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. So ließ Isai 7 seiner Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat diesen nicht erwählt. Und Samuel fragte den Isai, sind das alle jungen Männer? Er aber sprach, der Jüngste ist noch übrig. Und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach der Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Ramah. So. Was für eine Stellung hatte dieser junge Mann in seines Vaters Haus? Welche Bestätigung mag er wohl bekommen? Wir wissen, er war etwa 17 Jahre alt. Rötlich, Haare vielleicht auch, schöne Augen, ein Schönling. Nicht so wie die Großen, weißt du? Er hatte Brüder, das waren Kämpfer, das waren Koffer. Und dann kommt der kleine David, das ist Davidle. Und den hat der Vater vergessen. Der war nicht mal bei der Party, der war nicht mal eingeladen. Der Prophet war da. Und das Schafe hüten ist nicht wirklich die ehrenvollste Aufgabe in Israel. Mal ganz im Ernst, das waren damals die Assis. Ja, so würde man das damals, wenn man die Bibel liest, das waren die, die am Rand der Gesellschaft standen. Die nichts anderes konnten, die hat man den Schafen gestellt. Da waren viele zwielichtige Persönlichkeiten dabei. Das ist jetzt nicht von mir aus den Finger gesungen. Könnt ihr in einigen Kommentaren nachlesen. So, das war nicht die ehrenvollste Aufgabe für den Sohn des Hauses, wisst ihr, der er war, diese Aufgabe zu tun. Und dann noch in so einem wichtigen Tag, da kam der Prophet, weißt du, der Superstar. Stell dir vor, du bekommst Helene Fischer zu Hause zum Besuch. Und dann lässt du deine Jüngste, die sie so vergöttert, die lässt du irgendwo Straße kehren. Die darf nicht mal ins Haus. Alle anderen sind schick angezogen. Helene, komm! Ich bin gar kein so großer Helene Fischer-Fan, wie das jetzt wirkt. Also ihr müsst mich lieb haben. Bin das Baby, ihr müsst mich lieb haben. Ich meine, für mich war das eine Aussage. Was hat David für ein Selbstbewusstsein haben können, aufgrund der Bestätigung seines Vaters, der ihn hier wirklich nachher noch hat holen lassen, weil mit dem hat keiner gerechnet. Ich glaube, David hatte eine Vaterkrise. Ich glaube, er hatte eine Vaterwunde, wie viele von uns, vielleicht fast alle hier. Es gibt in Deutschland wenige, die keine Vaterwunde haben. Die mag unterschiedlich groß sein. Es gibt ja abwesende Väter, es gibt missbrauchende Väter, das Übelste. Und es gibt Väter, die einfach ihren Job nicht richtig gemacht haben. Und all das verursacht Schaden. So wie ein richtig guter Vater richtig Segen verursacht. Amen. Aber vielleicht hattest du einen super Vater, dann freu dich. Aber vielleicht gehörst du zu den vielen, 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 die eben das nicht so hatten. Dann sag, hallo, willkommen im Club. David war auch einer von uns. Und schau, was aus David geworden ist. Er hatte eine Krise, aber er hat sie überwunden. Wir schauen uns nachher noch an, wie er das gemacht hat, weil er hat mehrere Krisen. Ich denke, wir werden heute nur den ersten Teil anschauen. Es wird nochmal einen zweiten Teil von Backstage zum König gehen, weil David hat so viel mehr noch erlebt, auch nach diesen Krisen, auch in seinem späteren Leben. Aber das ist was für eine andere Predigt. Wir wissen dann, dass David auf dem Feld Krisen erlebte. Er begegnete zwei verschiedenen vierbeinigen Wesen dort, die keine Schafe waren, sondern Schafe fraßen. Und wir wissen aus der Bibel, dass er damit kämpfte und siegte. Wir wissen von Bären, wenigstens einem, und wir wissen von Löwen. So sind das nicht unbedingt die Zeitgenossen, die man sich als 17-Jähriger zum Gegner sucht. Sagt immer, ist Maasai in Kenia vielleicht da? Ist das ja ein Ritual, seinen Löwen zu töten, wenn man erwachsen wird? Aber naja, in Israel war das auch nicht wirklich das Ritual der Zeit. So, du hast deine Herde, der Vater vertraut sie dir an. Wenn er dir vielleicht auch sonst nichts zutraut, aber scheinbar machst du einen guten Job als Hirten, also so. Oft war es üblich, dass wenn ein Tier fehlte, man das aus eigener Tasche finanzieren musste, dem Chef gegenüber. Könnte sein, dass Israel genauso drauf war. Und damit war hochgradig interessiert, kein Tier zu verlieren, weil das würde seinen Lohn nehmen. Wie auch immer, er kämpfte gegen dieses Gefiech, gegen Bären. Ich meine, käme mir im Traum nicht in Gedanken, gegen Bären zu kämpfen. Der macht einmal eine Handbewegung. Ich weiß, wie das mit einem Berner ist, zu kämpfen. Und wenn man nur mit einem Berner spielt, mit einer Sennhund, so ein 50, 60 Kilo Kalb, wie oft hatte ich ein blaues Auge oder Kratzer an verschiedenen Stellen, weil der nur so gemacht hat. Und dann Bär, weißt du, ich meine, der Bär macht auch so, und dann siehst du alt aus. Und der David hat ihn besiegt, hat ihn platt gemacht. Wir wissen auch, nachher, wir gucken uns die Geheimnisse ja noch an, wie er das tun konnte, aber so viel schon mal vorweg, er war Backstage bei einem anderen König, den er gut kannte. Und der gab ihm Selbstvertrauen, er gab ihm Stärke, er führte ihn, sodass er Dinge tun konnte, die ein normaler Mensch nicht tun kann. Auch kein 40-Jähriger, auch der Elinadab hätte es nicht geschafft. Und dann Löwe, ich meine Löwe, hallo? Löwen sind gefährlich, das weiß doch jeder, oder? Die haben so ein Maul, passt meinen Kopf rein, und ich habe einen großen. Also ihr könnt das nachlesen, 1. Samuel 17, wenn ihr wollt, ich überspringe das hier. Also er hatte nach der Vaterkrise eine Löwenkrise und eine Bärenkrise gemeistert. Aber eine der bedeutendsten Krisen könnte man auch wieder Vaterkrise nennen, aber das ist mir zu langweilig. Ich nenne sie jetzt Mentorkrise. Ich lese aus dem Kapitel 18, die Verse 7 bis 11. David war inzwischen recht erfolgreich. Die Frauen sangen im Reigen. Oh, wenn Frauen singen. Helene. Und riefen, Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul, der König, sehr. Und dieses Wort missfiel ihm. Und er sprach, sie haben dem David Zehntausende gegeben und mir Tausende. Es fehlt ihm nur noch das Königreich. Und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an und forthin. Und es geschah, dass am folgenden Tag der böse Geist von Gott über Saul kam, so dass er im Haus drin raste. David aber spielte mit seiner Hand auf den Saiten, wie er es täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Speer in der Hand. Und Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihm zweimal aus. Du dienst deinem König. Und wenn wir die Bibel lesen, Leute, er diente wirklich. Er hatte ein dienendes Herz. David war nicht arrogant, stolz oder irgendwas. Der war, obwohl er schon Heerführer war und Schlachten geschlagen hatte, die sein König nicht hätte schlagen können. Er spielte seine Klampfe, um den König zu dienen. Wie er es schon vorher tat, bevor er dieser General wurde. Und jetzt entscheidet sich Saul, ihn aus dem Weg zu räumen. Vielleicht war er betrunken, keine Ahnung. Betrunkene Väter kennt man ja. Und er hat einen Speer, vielleicht eine Dekowaffe von der Wand. Und holte aus und versuchte seinen ihm gerade aufspielenden Musiker, General, an die Wand zu spießen. Und er wich ihm nicht nur einmal aus, sondern zweimal. Glaubst du, dass man sich dann abgelehnt fühlen könnte? Wenn dir dein Chef zweimal versucht, das Leben zu nehmen, sehr offensichtlich. Jetzt könnte man sagen, nun, das reicht. Das reicht aus, um mich den Rest meines Lebens gegen jede Autorität auszusprechen. Alles Missbraucher, die wollen alle nur mein Geld, die wollen mich alle nur fertig machen, die wollen mich alle nur ausnutzen. Könnte man verstehen, so rein menschlich, oder? Wenn man so einen Chef hatte. Und dann noch einen geistlichen Chef, aber ja auch König des jüdischen Volkes, nicht irgendein König. von Gott gesalbt, weißt du? Von jenem Samuel, der auch ihn gesalbt hat, wenn auch im Vorhinein. Er blieb treu, er bewältigte seine Krise atemberaubend. So was ist schwer zu finden, selbst in der Bibel. Jemand, der so behandelt wurde und dennoch sein dienendes Herz behielt und Saul niemals antastete. Im Gegenteil, ihn schützte. Ihm vor Attentaten schützte, das ist, was er gemacht hat, auch danach. Er hat seine Lehre verstanden, er hat diese Krise umgedreht. Er wurde der loyalste Mitarbeiter, den Saul jemals hatte. Mehr als jeder Sohn es sein kann, weil er entschieden hatte, das zu sein. Er wollte sich nichts nehmen, was Gott ihm nicht geben würde. Er glaubte Gott, er kannte diesen König so gut, dass er ihm vertraute, dass der richtige Zeitpunkt kommt. Und dann gab es noch eine Krise und das ist die bekannteste von allen. Aber lass mich sie dennoch lesen. 1. Samuel 17, 32 ab. Und David sprach zu Saul, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Wir ahnen schon, um wen es ging. Der Mann hieß Goliath. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Das war, bevor er dieser General wurde, der er danach eben war. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Wir wissen, dass Goliath etwas über 3 Meter groß gewesen ist. Ihr seht, ich bin 1,83 Meter und würde sagen, das Kreuz könnte so ungefähr 3 Meter hoch sein. Also ich glaube, es liegt nicht fern der Wahrheit, wenn ich sagen würde, im Vergleich stimmt das ungefähr. Goliaths Kopf war da, wo das Kreuz endet. So, ihr könnt jetzt alle sehen, wie lächerlich das aussieht, wenn ich mich gegen so jemanden, der noch dazu muskelbepackt und voll ausgestattet ist und ein erfahrener Krieger ist, versuchen würde zu kämpfen. Ja, das wär ein kurzer Kampf. Richtig? Ihr seid alle Fans von mir, oder? Ja, es wär trotzdem ein kurzer Kampf. Danke, dass ihr mir so viel zutraut. Und David sagte jetzt Folgendes als Antwort auf das, du bist zu jung und so. Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Oh, gefährlicher Junge. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Hast du mal gesehen, wie sich ein Christli aufbäumt? Ich denke, das wird ähnlich ausgesehen haben. Nur noch breiter. So, also das war nicht so ganz neu, das Bild. Für mich wäre das ganz neu. Für ihn war das schon vertraut. Oh ja, da hat man schon. Hat nur mehr Haare gehabt. War schon mal da. Ich weiß, wie das ausgeht. Was willst du? Was willst du? Hä? Was willst du? Ich meine, das ist Selbstbewusstsein, oder? Oder Gottbewusstsein? Er wusste, wer er war mit ihm. Oder in ihm. Weiter sprach David, der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat. Ja. Er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David, geh hin und der Herr sei mit dir. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir. Ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. Wahrscheinlich viel lauter, noch tiefer. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Mit anderen Worten, verloren. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand geben. Und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen. Ha! Und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben. Sie sind keine Kinder hier, oder? Und damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Boah, das ist maskulin, oder? Das war ein echter Mann, ne? Ne? Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß errettet. Denn der Kampf ist die Sache des Herrn. Und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen auf den Philister zu. Ich habe das vor Jahren mal gemacht. Nur mein Gegner war kleiner. Ich war mit meinem kleinen Hund unterwegs. Einige kennen die Geschichte. Kleiner schwarzer Dackelpudelmischung. Wunderschönes kleines Mädel. Und wir waren in den Feldern unterwegs, so zwischen Hadamar und Albach oder Hadamar und Oberweier. Und da kam aus dem Nirgendwo ein Rottweiler auf uns zu. Dieser Hund, ich mag Hunde, jeder Art, aber dieser Hund war böse. Der kam auf uns zu mit Zähnefletschen und hochaggressiv. Ich weiß nicht, ob er Tollwut hatte oder was. Das war ein Monster von Vieh. Und er war völlig ohne, war keine Menschenseele. Wir waren ganz alleine. Und der kam geradewegs, er war inzwischen auf dem Weg, der genau zu unserem führte, und rannte auf uns zu. Und ich wusste, wenn der nicht gestoppt wird, wird er meinen Hund zerfleischen. Der hätte mir vielleicht nichts gemacht, aber dem Hund. So war der drauf. Der war völlig... Ich kenne Hunde seit vielen Jahren, seit 40 Jahren. Das war ein Übler. Und jetzt stand ich da und der Hund kam auf mich zu, voller Aggro und bellend und knurrend. Und ich habe sowas nie mehr danach und nie mehr davor gesehen. So ein aggressives Tier. Und ich wusste, also hochnehmen, das wird nichts helfen. Der würde da drankommen und ich könnte noch weniger mich verteidigen. Also entschied ich mich, ich mache jetzt das, was der Hund versteht. Ich werde ihn töten. Das war meine Absicht. Also ich wusste, okay, es gibt Stellen, wo du dem Hund gegenhaust und dann ist Feierabend. Ich war auch bereit, Verletzungen einzustecken, aber ich war nicht bereit, meinen Hund zu opfern. Das war einfach eine Entscheidung. Und da konnte ich auch nicht so viel drüber nachdenken, wie jetzt im Nachhinein. Ich wusste nur, ich lasse meinen Hund jetzt nicht hier von dem Monster da. Also begann ich zu rennen. Und wirklich, ich rannte bellend und schreiend. So muss das ausgesehen haben. Das Ergebnis war, er rannte weiter auf mich zu. Aber so 4-5 Meter, bevor wir uns getroffen hätten, zog er rum und jaulend lief er den anderen Weg wieder zurück. Das war für mich und ist bis heute eine Lehre. Wenn du entschieden bist und Gott mit dir ist, ey, Leute werden dich anders wahrnehmen. Und der Feind, wir wissen, wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch, aber der Feind, wenn der deine Entschiedenheit sieht, wird er dich nicht übertölpeln können. Wir sind viel zu oft übertölpelt worden, weil wir nicht entschieden waren. Weil wir reaktiv waren. Und gucken, was passiert. Das ist eine gefährliche Sache für uns Christen. Wir sollten beeinflussen, was passiert. Weil der mit uns ist, ist größer. Wir haben eben gesungen, wer kann unseren Gott besiegen? Wer? Das ist die Frage im Universum, die bisher niemand beantworten konnte, weil es niemanden gibt. Er ist das größte Ding im Universum. Und er ist mit mir. Und mit dir. Möchte er zumindest gerne. Die Frage ist, wie weit wir ihn lassen. Wie weit wir ihm folgen. Und dann sieht der Teufel nicht mich. Er sieht ihn. Er sieht die Schuhe, nicht meine, sondern die auf seinem Rücken standen, auf Golgatha, als er den Kampf gewonnen hat. Und davor fürchtet er sich. Widersteh dem Teufel, so flieht er von dir. Nicht vor. Von dir. Weil der in uns, den sieht er. Oh, am besten sind wir da aufgehoben, wenn wir gar nicht mehr zu sehen sind für den Teufel. Weil wir in ihm sind, in Christus. Und Christus wurde in uns sind, dann sieht der Teufel erstmal nur Christus. Und da weiß er, dass er verloren hat. Braucht er keine Überredung mehr. Er spürt immer noch den Stiefelabdruck im Nacken von Golgatha. Und David streckte seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, so dass der Stein in seine Stirn eindrang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. So überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein. Und er erschlug den Philister und tötete ihn. Und weil David kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er und trat auf den Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn und schlug ihm damit den Kopf ab. Aber als die Philister das sahen, dass ihr Held tot war, flohen sie. Den Rest sparen wir uns jetzt der Geschichte, aber das ist doch cool. Ich habe jetzt leider keinen Kopf, um den zu zeigen. Okay. Macht Spaß. Ich mach auch keine Köpfe so. Die sollen dran bleiben. Aber das ist ein Symbol, wisst ihr? David hatte eine Krise und Israel hatte eine Krise. Und da war dieser Junge. Die Brüder waren da vorne, die waren vor, schon in der Schlacht. Die standen schon tagelang sich gegenüber, die beiden Heere. Das war ja so. Die standen sich gegenüber, es war noch keine Schlacht geschehen. Jeder wartete, dass der andere anfing. Und Goliath kam jeden Tag nach draußen und sagt, komm, wer kämpft mit mir? Wir machen es unter zwei Männern aus. Und dann hat der Armee eben gewonnen, der den Mann gewonnen hat. Da war eben dieser Goliath immer einen Meter höher als jeder von den Juden. Und dann kam noch ein kleinerer, David, und sagte, ich mach das. Alle wussten, wer er war. Oh, ich wünsche mir, dass wir alle wissen, wer wir sind in Christus. Nicht ohne Christus. Ohne Christus bist du nicht nichts. Weil er ist schuld an allem Guten in deinem Leben. Auch an all dem Guten, was noch kommt. An jedem Sieg, den du in deinem Leben irgendwann hast. Er ist schuld. Und wenn du das vergisst, wird dein Sieg eine grandiose Niederlage für dich. Ich habe viele gute Leute fallen sehen, die sich was haben eingebildet auf ihre Siege. Guck mal, wie gut ich bin. Ich bin jetzt ein Autor oder ein Sänger oder ein Schauspieler. Schau mal, alle lieben mich. Ich begeistere die Massen. Vorsicht, ist der Anfang vom Ende für viele. Du kannst super erfolgreich finanziell bleiben und gehst doch vor die Hunde. Jedes Jahr sind die Zeitungen voll von Superstars, die sich das Leben nehmen. Sie alles haben, aber nicht das, was zählt. Nicht Frieden und Freude. Unfrieden und Freude ist alles nichts. Alles nichts. Okay, jetzt lasst uns Davids Vermächtnis anschauen. Oh, nochmal im Psalm. Wir schauen uns jetzt Psalm 34 an. Das war noch eine Krise, wo er drin war. Weil sein Sohnemann hat aufbegehrt gegen ihn. Er war als Vater nicht so der Hit, hat zu viele Frauen und das war nicht wirklich gut. Da hat er echt eine Schwachstelle gehabt und das kostete ihn nachher richtig was, weil zwei seiner Söhne machten Mist. Einer davon hat ihn aus dem Amt gejagt, letztendlich, er war auf der Flucht. Und ich glaube, das war sogar noch vorher, ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher. Das war, wo er bei Abimelech Zuflucht suchte, also bei einem Philisterfürsten, eigentlich bei denen, die er so bekämpft hat immer. Und da hat er sich wahnsinnig gestellt, damit er von denen nicht auch direkt, da ist ja der ehemalige König oder der ehemalige General, den machen wir mal platt. Und jetzt heißt es hier im Psalm 34, den hat nämlich David geschrieben, neben einigen anderen sehr prominenten Psalmen. Von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich wegtrieb und er fortging. Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Munde sein. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und er rettet sie. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, welche Böses tun, um ihr Andenken von der Erde zu vertilgen. Wenn jene rufen, so hört der Herr und rettet sie aus all ihrer Bedrängnis. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem errettet ihn der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Böse Tod töten und die Gerechten und die den Gerechten hassen, müssen es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben. Ich habe aus diesem Psalm, hier könnte ich jetzt ganz viel drüber sagen, ich muss mich auf diese vier Dinge beschränken, die ich als Ratschläge hier rausgezogen habe. Deswegen, da ist viel mehr drin. Aber die vier Dinge möchte ich euch jetzt mitgeben. Was kann ich tun, um durch die Krisen meines Lebens zu kommen? Wie kann mir dieser Backstage-Pass von unserem Herrn helfen, durch das, was David mir gerade beigebracht hat, mein eigenes Leben erfolgreicher zu gestalten. Indem ich den ersten Rat nehme, den David mir gibt, im Vers 5. Suche den Herrn. Oh, suche den Herrn, ja, mache ich jeden Tag. Ist das so? Er sagt, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Das Wort, was hier über suchen oder für suchen verwandt wird, ist ein sehr aktives Wort. Es ist nicht so, mal gucken, was kommt, sondern es meint, ich hole die Lupe, weißt du? Und den Sherlock-Holmes-Hut und dann suche ich jeden Krümmel, der mir hilft, Gott zu finden in meinem Leben. Dann gehe ich raus, wo immer ich hin muss, um zu finden, was ich brauche. Dann nehme ich mir Zeit dafür. Suchen ist aktiv. Suchen passiert nicht nebenbei. Niemand findet Gott nebenbei einfach so. Oder es ist höchst selten, dass es passiert. Üblicherweise finde ich Gott, gerade als Christ, am allerersten, wenn ich ein suchendes Herz bewahre. Und das ist das Problem, wenn ich länger mit Gott unterwegs bin, kann ich das verlieren, ohne es zu merken. Und ich bin immer noch im Gottesdienst und alles läuft, aber mein Herz sucht nicht mehr. Ich denke, ich weiß ja alles, ich habe ja alles. Und was wir finden, ist ja nicht immer eine neue Wahrheit, sondern ich finde seine Wegweisung für mich, die oft eine ganz alte Wahrheit ist, die ich schon lange weiß, aber die ich jetzt brauche. Genau für diesen Moment. Und wenn ich ihn suche, wird er mir die jetzt geben. Und das, was mir vielleicht gestern nicht geholfen hätte, ist heute meine Lösung. Das Wort retten, was hier beschrieben wird, bedeutet retten, befreien, wegnehmen, entreißen, plündern, rauben. Es bedeutet befreien aus allen Arten des Festgehaltenwerdens. Ich habe auch, glaube ich, im Handout hier diese Dinge nochmal detailliert mit vielen Bibelstellen. Da wird das Wort gebraucht, um zu beschreiben, wie Besitz vor Verlust gerettet wird. Wie Israel aus der Versklavung in Ägypten befreit wird, dasselbe Wort. Wie aus der Bedrohung anderer Feinde gerettet wurde, auch in vielerlei Weise. Wie Städte zurückerobert, gerettet wurden. Wie vor wilden Tieren Rettung geschah. Wie die Befreiung aus Lebensgefahr geschah. Oder auch die Milderung einer Notlage als Rettung dort bezeichnet wird. Mit anderen Worten, diese Rettung ist allumfassend. Sie betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Vielleicht sagst du, ich bin ja längst Christ, brauche diese Art Rettung nicht mehr. Ja, okay, fantastisch. Das Wichtigste ist passiert. Aber du kommst doch Tag für Tag in Situationen, wo du denkst, oh, ich könnte jetzt gerade eine Rettung gebrauchen. Vor dem niedrigen Kontostand, vor der Arztdiagnose, vor den Schwierigkeiten in Beziehung mit dem Ehepartner oder mit Kindern oder mit Freunden oder auf der Arbeit. Wir leben doch in einer Welt, wo ständig Rettung nötig ist. Also mir geht es so. Ich brauche immer wieder Rettung. Ich sage, Gott, hilf mir, rette mich. Okay, also mir geht es so. Okay, erster Rat, suche den Herrn, okay? Suche den Herrn. Vielleicht alles, was du von hier heute dir mitnehmen musst, dass du diesen Gedanken neu aufgreifst und sagst, okay, suche den Herrn heißt, ich muss mir dafür eine Zeit einplanen. Vielleicht hast du das längst gemacht, aber vielleicht ist die Zeit auch inzwischen anders gefüllt, als es mal war. Nimm dir eine Zeit mit Gott, am besten morgens, bevor der Tag losgeht und such ihn. Sag Gott, ich bin hier, um dich zu suchen. Vielleicht gehst du raus in die Natur oder du machst es drin in einem bequemen Sessel, wie auch immer. Was funktioniert für dich? Machst es mit Lobpreis, machst es mit einem Bibelstudium. Finde Wege, die für dich funktionieren. Der zweite Rat, den David uns hier gibt, den wir backstage mitnehmen können, ist, fürchte den Herrn. Und da legt er einen großen Wert drauf. Das kam ein paar Mal in diesem Psalm und in anderen Psalmen noch mehr. Wie heißt das jetzt? Ich muss doch Angst haben, oder? Nein, 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 nein. Es heißt, ihr fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Und der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Der Engel des Herrn. Das war im alten Bund wahrscheinlich Jesus Christus selbst, weil er immer in Gottes Autorität sprach, nicht für ihn, sondern als Gott. Das habe ich mal drüber gepredigt, Jesus 3D oder so ähnlich ist die Predigt. Mit anderen Worten, ich habe nicht nur einen Engel an meiner Seite, wenn ich Gott fürchte, sondern Jesus selbst ist da, mit all seiner Kraft. Wir wissen, dass der Engel des Herrn in einer Nacht 180.000 Feinde Israels getötet hat, in einer Nacht. Was kann dieser Engel für dich tun? Gibt es irgendwas, was er nicht tun könnte? Ich sagte, Gott zu fürchten, ist der Grund, warum ich noch lebe. Das ist der Grund, warum ich hier stehe, warum ich überhaupt was zu sagen habe. Das ist der einzige Grund. Und dass ich Gott fürchte, ist er schuld. Er hat mir das beigebracht. Durch Männer und Frauen Gottes in den letzten 30 Jahren. Immer und immer wieder. Ich bin immer wieder erinnert worden. Fürchte den Herrn. Ich habe Angst und respektiere. Ehre ihn. Erkenne an, er ist schuld an allem Guten in deinem Leben. Solange du das nicht kapiert hast, ist Gottesfurcht immer nur ein Wort. Wenn du das kapiert hast, Leute sagen dir irgendwas Nettes. Ich freue mich, wenn ihr mich lobt, das war eine gute Predigt, freue ich mich. Aber ich weiß genau, wo die herkam. Ich weiß genau, wer schuld ist, dass ich überhaupt noch Atem habe. Versteht ihr? Ich wäre längst nicht mehr hier. Und einige von euch auch nicht mehr. Einige wissen es nicht mal, wovor der Herr dich schon bewahrt hat, weil vielleicht der Unfall nie gekommen ist und du das gar nicht gemerkt hast, dass fast einer gewesen wäre. Du kannst hier gehen, wenn du verheiratet bist. Aber mit ihr bin ich auch immer Backstage. Mit ihr durfte ich auch schon tolle Reisen machen. Sie ist ja so eine prominente Prophetin und Traumauslegerin. Und wenn ich mit ihr irgendwo hinreise, nach England oder nach Schweden, da durfte ich dann auch immer mit so zu den wichtigen Leuten. Das ist cool. Ja, wie ist mein lebendiger Backstage-Pass. Och, ihr wisst ja, das Wichtigste, ich mache dir nur Spaß. Das Wichtigste ist, dass wir Backstage beim König sind, weißt du. All das mit Menschen ist nett. Du siehst auch nur, dass es auch nur Menschen sind. Damit verliert es ganz schnell den Reiz. Wenn du Helene Fischer einmal pupsen hörst, ist der Reiz dann auch nicht mehr ganz so groß. Jetzt freuen sich alle Frauen, gell? Ja. Okay. Helene, vergib mir. Ich mag deine Musik eigentlich. Wenn sie das irgendwann mal hören sollte, nicht böse sein. Nur Spaß. Nur Spaß. Kommt ja alles ins Internet. Müssen wir heute sehr vorsichtig sein. Helene, alles gut. Sie hat bei Weihnachten schon bei uns gepredigt, das weiß sie auch nicht, aber es war klasse. Ja. Ist schon ein paar Jahre her. Ich komme vom Thema ab. Gottesfürchtig zu sein heißt, ganzheitlich Gott zu verehren. Es bedeutet, den Weg des Bösen zu meiden und das Gute zu suchen. Und das Wort retten bedeutet, sich rüsten, sich kampfbereit machen, befreit werden, gerettet werden. Okay, aber wir gehen zum dritten Punkt. Also wir sollen erstens, wir sollen Gott suchen, wir sollen zweitens den Herrn fürchten und drittens, pass auf deine Zunge auf und tu das Gute, Richtige. Könnten wir auch in zwei Punkte machen, aber oft hat unsere Zunge damit ganz viel zu tun, was ich auch sage, das tue ich nämlich meistens auch. So achte darauf, dass du nicht Müll redest. Es gab hier in der Gemeinde mal eine Zeit, da haben Leute negativ geredet. Wirklich, die haben unten im Bistro gesessen, die haben negativ über mich gesprochen. Oder negativ über dich. Dabei machen wir sowas eigentlich gar nicht als Christen. Als Christen reden wir immer nur positiv voneinander. Heißt das, dass wir perfekt sind? Nicht wirklich. Aber das heißt, wir sind entschieden, einander das Beste zuzutrauen und das Beste zu erwarten. Und wenn was anderes passiert, ist es nicht unser Job. Meine Bibel sagt, was richtest du einem fremden Knecht? Sagt Gott. Er macht das schon. Mach dir keine Sorgen. Ja, aber dem geht es so gut dabei. Mach dir keine Sorgen. Es ändert sich. Abgerechnet wird immer zum Schluss. Sei nie neidisch auf einen Christen, der ein scheinheiliges Leben führt. Der zahlt seinen Preis. Einiges davon wirst du nie sehen, anderes wird die Ewigkeit sehen. Geht uns nichts an. Macht doch auch gar keinen Sinn. Warum sollte ich mich darüber freuen, dass jemand anderes Mist macht? Ich muss da aufpassen, dass ich keinen mache. Ich bin die Person, die ich beeinflussen kann. Mehr als irgendwas und irgendjemand sonst. Also sollte ich da meine Zeit investieren und meine Kraft investieren. Das lohnt sich. Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Kennst du das? Du sagst etwas über eine Person, vielleicht in einem ganz zwanglosen Gespräch, und hinterher ist der Frieden weg. Und du weißt nicht, warum. Es sei denn, du suchst den Herrn, und das sagt er dann schon. Du hast deinen Frieden gerade selbst weggeschmissen. Wieso? Warum? Du hast negativ über einen meiner Söhne gesprochen. Das war doch nur. Das war nicht nur. Du hast meinen Augapfel angegriffen. Das nehme ich dir übel. Sag Gott. Und nicht nur Pastoren sind Augäpfel. Du auch. Du auch. Wenn du für ihn etwas tust, wenn du ihm dienst und du ihn liebst, bist du sein Augapfel. Und glaub mir, ich habe es ein paar Mal gesehen. Wenn Gott dich verteidigt vom Menschen, ist es für die Menschen nicht lustig. Weil er ist radikal. Er ist der Beste. Der schafft Ordnung. In einer Art und Weise, wie du und ich das nie tun würden. Aber er ist Gott. Und er schützt die, die er liebt und die ihn lieben. Aber wenn du ihm treu bist, er ist treuer als du. Er ist treuer. Reinhard Bunke sagte, oder auf seiner Beerdigung wurde er zitiert. Und dieser Satz, der ist so stark. Er hat es immer gesagt. Er sagte, wenn Gott sich entschieden hat, dir Wohlstand zu geben, gibt es niemanden, der das verhindern kann. Egal, was Leute über dich schreiben, was Leute über dich erzählen. Wenn Gott sie,
Du kannst es nicht verhindern. Wenn Gott dich segnen will, ich glaube mir, er will. Der Einzige, der es verhindern kann, bist du. Kein anderer. Egal, es gibt immer Neider und all das, das kenne ich. War immer so, wird immer so sein. Aber glaub mir, du bist der, der es verhindern kann. Wenn du anderen mehr glaubst als Gott. Okay, der letzte Punkt. Wir sollen Gott suchen. Wir sollen den Herrn fürchten. Auf unsere Zunge und auf unsere Taten aufpassen. Und wir sollen mit Gott rechnen. Vierter Punkt. Rechne mit Gott. Denn es heißt im Vers 19, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Und ich sagte zerbrochen, hier, das hebräische Wort, ist ein gewalttätiges Wort. Es bedeutet so viel wie das Zerbrechen von Gegenständen, einem Gefäß, einem Stab, einem Knochen, Arm, Bogen, Mauer, Götzenbilder. Auch Schiffbruch wird mit diesem Wort beschrieben. Auch Stolz oder Lebensmut können zerbrochen werden. Zerschlagen bedeutet gedemütigt, zu Staub zermalmt zu werden. Und Hilfe bedeutet das Wort retten hier. Gerettet werden durch einen König oder Helden. Hey, mögt ihr die Avengers? Und es gibt einen Avenger, der hat keine dunkle Seite. Habt ihr gemerkt, die Superhelden heute haben alle eine dunkle Seite. Das muss man heute so machen. Heute hat man keine Helden mehr wie früher. Früher war Superman einfach immer gut. Das macht man heute nicht mehr, das interessiert keiner. Du willst immer eine Schattenseite sehen, das Menschliche sehen. Aber mein Jesus hat keine Schattenseite. Er ist pures Licht. Und egal wie die Methode oder die Mode heute ist, es ändert sich nicht. Er ist der Held in glänzender Rüstung, auf einem weißen Pferd, mit einem Schwert in seinem Mund. Der für dich ist. Das ist die gute Nachricht. Einige werden das erleben. Wenn er gegen sie ist, nicht lustig, aber er ist für uns. Es ist nicht Gott, der dich verraten, beraubt oder zerschlagen hat. Verstehst du? Diese Dinge geschehen durch ein Leben in einer gefallenen Welt und durch einen Feind, der uns schaden will. Da habe ich das letzte Mal drüber gesprochen, im Taufgottesdienst. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb aber kommt nur, um zu rauben, um zu stehlen, um zu töten. So wenig wie Gott an den Übeln schuld ist, die wir erlitten haben, so sehr ist er daran interessiert, uns da herauszuziehen. Und das wusste David. Sein ganzes Leben war voller Happy Ends und voller Krisen. Vielleicht sagst du ja, mein Leben ist voller Krisen. Dann freu dich, weil dann kommen die Happy Ends, wenn du dich mit ihm da hinein begibst. Ich meine, lies das Leben Davids. Das war voller, der hat echt heftige Dinge erlebt. Wahrscheinlich mehr als jeder von uns hier. Aber es gab Happy Ends. Er hat den Psalm 91 geschrieben. Er hat den Psalm 23 geschrieben. Lieben wir nicht diese Aussagen? Psalm 23, was schreibt er? Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Das ist, was er glaubte. Und das ist, was er erlebte. Fazit. Allein in den letzten 6 Versen des Psalms 34, die wir uns eben angeschaut haben, gebraucht Gott 3 verschiedene Arten, um seine Hilfe und Rettung zu beschreiben. Er befreit mich aus aller Art des Festgehaltenseins. Das Wort Nathal. Gott rüstet sich und macht sich kampfbereit, um mich zu befreien und zu retten. Das ist das hebräische Halaf. Und die königlich-göttliche Rettung ist unterwegs, um mich gegen Unrecht zu schützen. 3 Arten, die Gott sagt, so bin ich mit dir. Hey, warum sollte ich mich dem nicht aussetzen und sagen, Gott, du bist alles, was ich brauche. All das, was ich zu tun habe, um in Gottes Schutz zu bleiben, ist nah bei ihm zu sein. Das tue ich, indem ich Zeit mit ihm verbringe und seinen offenbarten Willen in meinem Alltag lebe. Wir sollen Gott suchen. Wir sollen ihn fürchten, also ihm vertrauen, ihn lieben, das Böse meinen, ihn verehren. Wir sollen auf unsere Worte achten und im Frieden suchen und ihm nachjagen. Das ist übrigens auch ein sehr aktives Wort, nachjagen. Im Frieden nachjagen ist auch nicht nur, ja, gib mir Frieden. Ey, das kostet dich was. Du musst deinen Mund manchmal halten, wo du meinst, im Recht zu sein. Sonst verlierst du den Frieden, zum Beispiel. Und mit Gott und seiner Hilfe und Rettung solltest du rechnen und niemals aufgeben. Sabine ist unterwegs zu uns. Nicht unsere gute Sabine hier, sondern eine andere. Sabine ist in ein paar Stunden hier.
Sabine ist ein Orkan. Lass mich mal schauen, was sagt der deutsche Wetterdienst? Worauf muss sich Deutschland einstellen? Sturm-Orkanböen im Flachland mit bis zu 120 Stundenkilometer, teils sogar bis zu 140. Windgeschwindigkeiten in den Bergen bis zu 160 Stundenkilometer. Der Wind darf also vielerorts nicht mehr auf die Autobahn. Sturmflut an der gesamten Nordseeküste. Starkregen vereinzelt in den Mittelgebirgen und beträchtliche Behinderungen im Bahn- und Flugverkehr. In einigen Städten, darunter Köln, Düsseldorf, Neuss und Gelsenkirchen, fällt der Unterricht am Montag aus. Also wir haben hier einen Sturm vor uns. Ist nicht weiter schlimm, ist nur ein Sturm, der einigen Leuten schulfrei beschert. Aber dieser Sturm wird Menschenleben fordern. Ist ziemlich wahrscheinlich. Irgendwas passiert immer. Irgendein Baum fällt auf irgendein Auto. Warum sage ich das? Ich sage das aus folgendem Grund. Ich möchte gerne, dass wir mal zusammen stehen. Wenn ihr könnt, steht doch mal mit mir. Übrigens ist dieser Korb hier leer geblieben. Das ist schade. Ich hätte jetzt gerne für ein paar Sachen gebetet, für ein paar Kuscheltiere oder Taschentücher oder was auch immer ihr gerne für euch oder für andere für Heilung mitgenommen hättet. Ich erinnere da immer wieder mal dran. Dafür steht der hier. Ihr könnt einfach Dinge reinwerfen und im Gottesdienst wird der Leiter oder der Pastor oder der Prediger wird dafür beten und dann könnt ihr es nachher euch einfach wieder mit nach Hause nehmen. Und wir glauben, dass Gott auf diese Weise auch Heilung produziert. Mach, ich gehe da nachher nochmal vorbei. Ich möchte jetzt zwei Personengruppen einladen, nach vorne zu kommen. Florian, könntest du den Mittelgang bitte öffnen? Die erste Gruppe ist die, du sagst, ich gehe schon mein ganzes Leben durch Stürme und hatte eigentlich noch nie einen effektiven Schutz. Ich bin in Krisen gelaufen, bin da durchgegangen, wie eben die meisten Zeitgenossen auch, und da gab es keine Rettung. Und du sagst, ich habe Jesus Christus, ja, ich weiß, da gibt es Jesus Christus oder irgendeine religiöse Figur und Kirchen und so Zeugs, aber was hat das mit mir zu tun? Ich habe ihn nie eingeladen, Herr meines Lebens zu sein. Ich habe nie gesagt, Jesus, an dich will ich glauben und dir will ich folgen. Das habe ich nie gemacht. Dann ist das heute eine Chance. Ich habe das bis zu meinem 20. Lebensjahr auch noch nicht gemacht, aber dann habe ich es gemacht. Und von da an wollte ich nie mehr was anderes tun, weil ich gemerkt habe, wie real dieser Jesus Christus ist. Er ist real wie der Nachbar in deinem Platz. Und er wird es noch sein, wenn niemand von uns mehr auf dieser Erde hier ist. Er ist real und er will dir begegnen. Er liebt dich. Das ist der Grund, warum du heute hier bist. Vielleicht ist heute jemand nur hier deswegen. Gott führt so. Durch Menschen, durch Situationen, durch Umstände. Und auch online. Ich lade auch jeden ein, der das jetzt hier jetzt aktiv hört oder später im Stream, im Livestream oder als Podcast. Gott meint auch dich. Und wenn ich jetzt gleich sage, es geht los, dann könnt ihr nach vorne kommen. Ihr, die ihr sagt, das ist mein Tag heute. Ich werde heute all meinen Müll, meinen Lebensmüll, hier an dieses Kreuz legen, zu diesen hässlichen Steinen, die hier liegen. Das sind hübsche Steine, aber die symbolisieren, was hässlich ist, okay? Die symbolisieren Vergangenes, die symbolisieren meine Fehler, mein Scheitern, mein Versagen, meine Verletzungen. Alles, was Menschen mir getan haben. Das lassen wir hier zurück. Und wie gesagt, ich habe das vor 32 Jahren gemacht und ich lade dich ein, das auch zu tun, weil es hat mir so gut getan. Es hat mein Leben bis heute hierhin geführt, wo ich bin, und es gab nie eine bessere Entscheidung in meinem Leben. Ich habe die beste Frau, ich habe die besten Kinder, aber die beste Entscheidung war für ihn. Weil ohne ihn hätte ich das alles nicht mehr. So, das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe lade ich ein, hier so vor dem Bereich, so hier vor die Blumen zu kommen. Wenn du sagst, ja, ich weiß, ich sollte auch was verändern. Ich brauche Vergebung vielleicht. Ich habe mein Leben aus eigener Kraft gelebt und bin zwar Christ, aber ganz ehrlich, mein Alltag war nicht wirklich durchwoben von Christus. Der kam fast nie vor. Sonntags, ja, und vielleicht noch im Zelttreffen, aber alles andere war ohne Gott. Und ich möchte es gerne ändern. Ich möchte gerne meinem Gott jeden Tag eine Zeit geben, um mit ihm abzuhängen, um von ihm zu lernen, um mich von ihm führen zu lassen, um ihm Dinge abzugeben, die mich belasten, um Freude und Frieden von ihm zu empfangen. Im Alltag, jeden Tag. Dann ist dieser mittlere Platz der deine. Und ich werde jetzt eine Minute geben, in der ihr nach vorne kommen könnt, entweder eine Entscheidung für Jesus zu treffen oder einfach Dinge zu entscheiden, die dich von Gott so auf Distanz gebracht haben, zu verändern. Eine Minute, und danach werden wir noch Menschen hier haben, die euch dienen, die persönlich euch Hände auflegen werden, kurz und knackig euch segnen, um euch das Beste mitzugeben, was wir an Worten haben aus der Bibel. Okay? So, wenn du dich angesprochen weißt, bitte komm jetzt aus den Reihen, nimm die Stelle ein, geh ans Kreuz, darfst dich auch gerne hinknien, wenn du das möchtest.
Oder komm hier vorne hin, wenn du sagst, ich habe was zu verändern. Ich werde hier heute eine Entscheidung treffen und das mache ich fix und fest. Sozusagen, du holst dir deinen VIP-Pass ab. Okay, es sind noch 40 Sekunden. Thank you, Jesus. Ruf du dein Volk. Ruf deine kostbaren Töchter und Söhne. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 20 Sekunden. Sei mutig. Hier ist nicht mal ein Löwe oder ein Bär. Zehn Sekunden. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Genau so wird im Himmel bereits zurückgezählt. Sagst, bist du unbarmherzig, Pastor? Nee, bin ich nicht. Ich versuche dir nur was beizubringen. Im Himmel wird zurückgezählt. Dein Leben und meins. Seit deiner Geburt. Bis zu dem Tag, wo die Null fällt. Und du diese Grenze überschreitest, hinter den Vorhang dieser Zeit schaust und backstage beim größten aller Könige landest. Das ist die Wahrheit. Jetzt lass uns ein Gebet sprechen. Was man spricht, um Jesus Christus klar den ersten Platz im Leben zu geben. Auch ihr dort zu Hause, im Livestream. Wenn ihr das beten möchtet, kniet euch hin. Oder hebt eure Hände zu Gott und sagt, hier bin ich. Und dann sprecht mir doch nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz starbst. Und ich bitte dich, vergib mir. Vergib mir alle meine Sünden. Und mach mich frei. Mach mich rein. Ich entscheide mich heute. Ich will dir nachfolgen. Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Halleluja.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.